Ich habe die Gewohnheit, in den Weihnachtstagen, in der Weihnachtszeit, mir mal in der Bibel die Weihnachtsereignisse durchzulesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich mache das eigentlich jedes Jahr gerne, dass ich mir Zeit nehme in der Weihnachtszeit, einfach mal die Kapitel in der Bibel, die eben die Weihnachtsereignisse beinhalten, durchzulesen. Das ist ja nicht viel, sind die ersten zwei Kapitel im Matthäusevangelium und die ersten zwei im Lukasevangelium. Als ich dieses Jahr das tat, am Freitag vorgestern, da ging es mir noch intensiver so wie die Jahre sonst auch, nämlich, dass ich davor saß und dachte, wow, was da geschieht, was da abgeht, was da los ist, das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Da redet Gott zu Menschen, da schickt er Engel. Da erscheint Gott im Traum bei Menschen und gibt ihnen einen Auftrag. Da erscheinen Engel am Himmel, verkündigen den Hirten etwas. Da werden Pläne von Menschen umgeworfen. Da geht die Weltgeschichte so dahin, die Mächtigen denken, sie haben es im Griff und plötzlich kommt Gott. Kommt da hinein und schreibt seine Geschichte. Schreibt plötzlich Weltgeschichte. So wie wir es bei dem ersten Lied hier von der Maria gesungen haben. Er erhöht die Niedrigen, er erniedrigt die Hohen. Der Herodes ist empört, was, ein König soll geboren werden, versucht es zu verhindern, kann es aber nicht. Gott kommt und beginnt was Neues und handelt und greift ein. Er erfüllt die Zusagen, die Verheißungen, die er jahrhundertelang gegeben hat im Alten Testament bei den Propheten. Plötzlich ist es da. Die Leute haben darauf gewartet, gebetet und plötzlich kommt es. Plötzlich ist es da. Halleluja. Ah, schön. Ja, also ich war dieses Jahr so ganz besonders richtig beeindruckt von dem, was da geschieht. Und ich möchte euch ermutigen, das auch mal noch zu machen, heute oder morgen oder die Tage, euch mal hinzusetzen und diese Ereignisse durchzulesen und zu sehen, was für einen großartigen Gott wir haben. Einen Gott, der lebt, der handelt, der einen Plan hat, seinen Plan auch verwirklicht. Ich möchte heute in der Predigt eine Geschichte von diesen Weihnachtsereignissen herausgreifen, die mich schon seit Jahren immer wieder beschäftigt und möchte mit euch da hineinsteigen in diese Geschichte. Es geht um den Zacharias. Sie findet sich im Lukasevangelium, Kapitel 1, Lukas 1. Ich lese mal aus Lukas 1, Abvers 5. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war auch aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Also es geht um Zacharias und Elisabeth. Diese beide waren fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Weisungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Jubel haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechtigkeit, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schande unter den Menschen von mir zu nehmen. Ein langer Text, ich hoffe, ihr wart dabei und habt gut zugehört. Also, um was geht es hier? Es geht um Zacharias und Elisabeth. Zacharias war ein Priester, seine Frau Elisabeth stammt auch aus dem priesterlichen Geschlecht, steht hier. Und beide werden hier beschrieben als Menschen, die fromm sind. Vers 6 steht es, sie waren fromm beide und lebten in allen Geboten und Weisungen des Herrn. Eine schöne Beschreibung, finde ich, für einen Menschen, dass gesagt wird, das war ein Ehepaar, das wirklich nach den Geboten Gottes gelebt hat, nach den Ordnungen, nach den Weisungen Gottes, die sich bemüht haben, mit Gott ihr Leben zu führen, auf Gott zu hören, gottesfürchtig zu leben. Wenn jemand unser Leben mal so beschreiben wollte, ob er auch diese Begriffe wählen würde, weiß ich nicht so recht, muss jeder selbst wissen. Es war ein vorbildhaftes Ehepaar, vorbildhafte Israeliten, ein Vorbild vielleicht auch für uns zu sagen, ja, so möchten wir eigentlich auch beschrieben werden als Menschen, die Gott ernst nehmen, die Gott lieben, die mit Gott leben, nach seinen Ordnungen, nach seinen Weisungen leben. Eine sehr positive Beschreibung. Und dann im nächsten Vers kommt der Hammer. Und sie hatten kein Kind. Vielleicht denken wir, naja, also so ein Hammer ist es nicht. Also sehr viele in unserer Gesellschaft entscheiden sich ja dafür, keine Kinder zu haben. Das ist heute ja gang und gäbe. Es ist vielleicht manchmal sogar eher die Ausnahme, dass man Kinder hat. Damals war es ganz anders. Damals war es ganz natürlich, normal, auf jeden Fall dazugehörig, dass man Kinder hatte. Und wer keine Kinder hatte, der wurde schief angesehen. Es war eine Schande. So sagt es ja auch Elisabeth hier im letzten Vers, den ich hier gelesen habe. Sie sagt, Gott, du hast mich angesehen und meine Schande oder meine Schmach unter den Menschen von mir genommen. Das wurde als etwas sehr, sehr Negatives angesehen und noch viel mehr, es wurde sogar als Strafe Gottes angesehen, wenn man keine Kinder hatte. Ganz abgesehen davon, dass es damals vom Praktischen her schier unmöglich war, ohne Kinder zu bleiben, denn dann war man im Alter nicht versorgt. Es war also auch die Altersvorsorge, die Rentenversicherung. Es war dringend nötig, Kinder zu haben. Das heißt, für Zacharias und Elisabeth war es eine Katastrophe, dass sie keine Kinder hatten. Also das war wirklich der Hammer, hier dieser Vers 7. Sie hatten kein Kind. Da ist also ein Ehepaar, das sich wirklich bemüht, mit Gott und nach Gottes Willen zu leben. Und ihr größter Wunsch, ein Kind zu haben oder Kinder zu haben, wird nicht erfüllt. Ihr Herzenswunsch wird nicht erfüllt. Gibt es sowas? Kann das sein? Bitte? Ja, das kann sein, ja. Wir denken ja manchmal oder ziehen so diese Verbindung, diesen Automatismus, dass wir sagen, wenn wir nach Gottes Willen leben, dann wird er unser Leben auf jeden Fall in allen Bereichen gelingen lassen. Und unter Gelingen stellen wir uns dann halt was ganz Bestimmtes vor. Wir machen manchmal so einen Automatismus daraus, dass wir sagen, Leben mit Gott, Gottes Furcht führt immer zu einem Wohlergehen in unserem Leben. Aber wir merken hier an diesem Ehepaar zum Beispiel, dass es eben so nicht sein muss. Sicher, Leben mit Gott führt automatisch in vielen Bereichen dazu, dass unser Leben besser gelingt. Aber es heißt nicht, dass wir verschont bleiben von Krankheiten vielleicht, die auch ganz schlimm sind. Oder dass unser Herzenswunsch, den wir haben, nicht erfüllt wird. Also sowas gibt es, kann es geben und kommt häufig genug vor. Das ist das Erste, was ich hier so ein bisschen herausstellen möchte beim Zacharias und bei der Elisabeth, dass wir uns das so bewusst machen, dass die Bibel auf jeden Fall kein Wohlstandsevangelium predigt. Ihr kennt ja wahrscheinlich so diese Richtung, die immer wieder propagiert wird, dass gesagt wird, wer mit Gott lebt, der muss es finanziell gut gehen, der muss es gesundheitlich gut gehen, der muss es in anderen Bereichen gut gehen. Dass Gott da wirkt und Verbesserung schenkt nach seinem Willen, ja, das kann sein. Und doch kann es so sein, wie bei Elisabeth und Zacharias, dass ein großer Wunsch, der tiefste Wunsch vielleicht, der Herzenswunsch, nicht erfüllt werden. Die größte Not, die man im Leben sieht, nicht weggenommen wird. Das kann sein. Gut, gehen wir in der Geschichte mal weiter. Zacharias ist dran, im Tempel das Räucheropfer zu bringen, darzubringen. Da wurde jemand losgeworfen und wer dran war, der musste dann also ins Innere des Tempels rein. Und dort am Räucheropferaltar erscheint ihm plötzlich ein Engel. Und dieser Engel sagt zu ihm, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Zacharias, dein Gebet ist erhört. Und dann sprudelt er richtig über und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Und stell dir vor, da wirst nicht du dich drüber freuen, auch viele andere. Freude, Jubel wird sein bei vielen über ihn. Denn er ist der, der vor dem Messias kommen soll, der in der Kraft des Elia kommen wird, der viele Menschen vorbereiten wird für die Ankunft Jesu, der viele bekehren wird zu dem Gott Israels. Also, wenn man das so liest, dieser Engel Gabriel, der sprudelt ja richtig so über und erzählt das so dem Zacharias, was alles sein wird. Und man hat fast den Eindruck, er freut sich selbst, dass endlich die Zeit so weit ist, dass Gott den Messias schicken wird und hier jetzt den Vorgänger vom Messias, nämlich Johannes den Täufer, ankündigt. Und als der Engel fertig ist, wie reagiert Zacharias? Der springt in die Luft und sagt, Halleluja, endlich, jawohl, meine Gebete sind erhört. Wisst ihr, was der macht? Vers 18, Zacharias spricht zum Engel, woran soll ich denn das erkennen? Ich bin schon alt und meine Frau auch. Also, man ist doch ein bisschen irritiert, wenn man das so liest. Eigentlich, denke ich, wäre doch wirklich die angebrachte Reaktion gewesen, dass er sich freut, dass er sagt, endlich, so viele Jahre haben wir gebetet, jetzt sagt der Engel, jawohl, deine Frau wird schwanger werden, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Zacharias reagiert ganz anders. Er denkt nur, das kann irgendwie nicht sein, gib mir mal ein Zeichen, also ich kann damit jetzt nichts anfangen, warte mal. Und dann, wie reagiert der Engel wiederum auf den Zacharias? Der Engel spricht zu ihm, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott, ich bin zu dir gesandt, um mit dir zu reden, dir das zu verkündigen. Merkt ihr, mir kommt es fast vor, dem Engel Gabriel verschlägt auch die Sprache, der sagt, was sei, wie war, verstehst du nicht? Ich bin der Gabriel, ich komme jetzt von dir, von Gott zu dir, dir das zu sagen, was willst du eigentlich noch für ein Zeichen? Verstehst du denn nicht? Also, mir kommt es vor, dass der Gabriel selbst auch ganz schön überrascht ist über die Reaktion von Zacharias. wenn man das sich so bewusst macht, wie der Zacharias hier reagiert und so, dann ging es mir so, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kommt es eigentlich, dass Zacharias in seinem Herzen so verhärtet ist, dass er das nicht mehr glauben kann, was der Engel ihm hier sagt. Lass uns mal überlegen, wie hat sich das bei ihm entwickelt? Also es ist ja nicht hier beschrieben, also wir können es nur versuchen, so sich in den Zacharias hineinzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass Elisabeth und Zacharias ja mit viel Glauben so angefangen haben zu beten dafür, dass Gott ihnen einen Sohn schenkt, Kinder schenkt. Sie haben am Anfang enthusiastisch dafür gebetet, gewartet, Wochen dafür gebetet, Monate, Jahre, und es passierte nichts. Es passierte einfach nichts, es tat sich nichts. Sie haben sich ja nichts Ungewöhnliches, nichts Außergewöhnliches gewünscht. Sie haben sich ja nur einfach ein Kind gewünscht. Das, was jeder andere ja offenbar auch hat. Sie haben was ganz Normales sich gewünscht. Sie haben ja nichts Extravagantes erwartet. Sie haben ja Gott nur um ein Kind gebetet. Aber Gott gibt es ihnen nicht. Er beantwortet ihr Gebet nicht so, wie sie sich's wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass im Laufe der Zeit sie müde geworden sind. Sie weniger dafür gebetet haben, sie ganz mürbe geworden sind und irgendwann resigniert haben, vielleicht schon jahrelang nicht mehr dafür gebetet haben. Das Kapitel war für sie abgeschlossen. Und mir kommt es so vor, dass nicht nur das Kapitel bei ihnen abgeschlossen ist, sondern dass auch durch diese ganze Geschichte in ihrem Herzen sich etwas verändert hat. Dass ihr Herz hart geworden ist, dass ihr Vertrauen zu Gott abgenommen hat, dass ihre Liebe zu Gott klein geworden ist, dass im Laufe der Zeit bei ihnen vielleicht grundsätzliche Fragen aufgetaucht sind. Gibt es überhaupt den Gott, der mich liebt und hilft? Glauben wir da vielleicht an jemanden, der gar nicht da ist oder kein Interesse an uns hat? Dass es tiefer gegangen ist, nicht nur dieses Anliegen, das nicht erfüllt wurde, sondern dass ihr Vertrauen zu Gott dadurch untergraben wurde. Dass ihre Liebe zu Gott abhanden gekommen ist, vielleicht auch ihre Liebe zum Leben dahin war. Und da, wo jetzt Gabriel vor ihnen steht und ihnen sagt, eure Gebete sind erhört, da können sie es nicht mehr annehmen. Da kann er es nicht mehr glauben. Da wehrt sich alles in ihm und er sagt, komm ja nur damit nicht. Da bin ich mit Gott böse mit. Das ist abgeschlossen für mich. Also lass mich bitte damit in Ruhe, Gabriel. Damit wird deutlich, dass die Zeit des Wartens für unseren Glauben oft eine der größten Belastungsproben ist. Man kann ja warten eine Weile, vielleicht Wochen, Monate, aber wenn es Jahre, wenn es Jahrzehnte werden, dann verlieren wir die Geduld. Dann wird dieses Warten eine große Belastungsprobe für unseren Glauben. Jemand hat einmal gesagt, Gott hört jedes Gebet, aber er sagt entweder ja oder er sagt nein oder er sagt warte. Mit einem Ja können wir gut leben, mit einem Nein vielleicht schlecht, aber mit einem Warten können wir manchmal am schwersten leben. Zacharias und Elisabeth hatten ein Lebensproblem. Das tiefste, größte Problem war bei ihnen Kinderlosigkeit. Und dieses Lebensproblem riss Wunden in ihr Leben, riss Wunden in ihre Gottesbeziehungen, riss Wunden vielleicht auch in ihre Liebe zum Leben. Und obwohl sie so positiv am Anfang beschrieben werden, fromme Menschen, Menschen, die nach allen Ordnungen und Geboten Gottes leben, war es wohl doch so, dass sie zumindest so in diesem Bereich tief in ihrem Herzen weit von Gott entfernt waren. Ihr Herz verhärtet hatten. Ich habe dazu in den Sprüchen einen Vers gefunden, wo ich dachte, der zeigt ja auch nochmal auf ein bisschen, was es ja mit dieser Herzensverhärtung heißt, bedeutet. In Sprüche 28, Vers 14 heißt es, wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet. Wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Wer sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Ich weiß nicht, ob es uns auch so geht, dass wir merken, ja, da gibt's in unserem Leben auch so einen Bereich, wo wir ganz schlecht mit leben können und wo wir auch ja dazu tendieren, unser Herz zu verhärten, unser Vertrauen zu Gott zerstören zu lassen, weil wir da damit nicht zurechtkommen. Es kann die körperliche Gesundheit sein, dass wir damit Gott hadern, dass er uns einfach vor schwerer Krankheit nicht verschont hat. Oder vielleicht die psychische Gesundheit. Oder vielleicht, dass wir keinen guten Ehepartner gefunden haben oder gar keinen Ehepartner gefunden haben. Oder das Gleiche wie bei Zacharias und Elisabeth hier, dass wir uns Kinder wünschen und keine Kinder haben. Oder dass wir keine Arbeitsstelle finden oder dass wir kein finanzielles Auskommen haben. Oder was sonst so die unerfüllten Wünsche in unserem Leben sind. Die Lebensprobleme, das Lebensschicksal sind. Es ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass unser Herz dadurch nicht verhärtet wird, dass unser Vertrauen zu Gott dadurch nicht untergraben, nicht zerstört wird, dass wir da auf unser Herz achten. Auch dazu nochmal aus Sprüche einen Vers aus Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es: Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Achte darauf, dass dein Herz sich nicht verhärtet, dass das Vertrauen zu Gott konstant bleibt, stabil bleibt, dass die Liebe zum Leben stabil bleibt, die Liebe zu deinem Lebensschicksal. Bei Zacharias und Elisabeth sehen wir hier, dass Gott einen Plan mit ihnen hatte. Das ist das Dritte, was ich so herausstellen möchte. Gott hatte ja ganz bewusst ihnen keine Kinder gegeben, weil er ihnen einen besonderen Sohn geben wollte. Das war Gottes Plan für ihr Leben. Und Gott erfüllt auch diesen Plan. Elisabeth und Zacharias wussten von diesem Plan nichts. Hier offenbart es endlich der Engel ihnen und später entwickelt sich es ja auch positiv. Zacharias war dann 9 Monate stumm und nach diesen 9 Monaten konnte ja Gott wieder loben. Es findet sich ja dann hier auch der Lobgesang des Zacharias in Kapitel 1 ab Vers 67. Er brauchte noch diese 9 Monate, um da innerlich wieder sein Herz weich zu machen und zu sagen, ja Gott, ich nehme deinen Plan für mein Leben an. Ich akzeptiere es. Gott hat auch einen Weg und einen Plan für jedes Leben von uns. Wir tappen da manchmal ein bisschen auch im Dunkeln. Und wissen manchmal nicht so recht, was Gott mit uns vorhat. Manchmal zeigt er es uns deutlich, manchmal bleibt es ziemlich verborgen. Aber Gott hat die Fähigkeit und die Kraft und die Macht, diesen Plan in unserem Leben durchzuführen. Es geht darum, dass wir da gelassen sind. Dass wir unser Leben leben und darauf achten, dass unser Vertrauen zu Gott bleibt, unser Herz weich bleibt und wir uns Gott ja ausliefern. Und dann wird er schon seinen Plan mit unserem Leben erreichen. Gott wollte, dass sie ein Kind bekommen, das nicht nur ein Segen für sie wird und nicht nur eine Freude für sie wird, sondern für viele Menschen. So beschreibt es ja der Gabriel hier. Er wird zur Freude für viele werden und er wird viele zu Gott bekehren. Also Gott hatte da einen besonderen Weg, einen besonderen Plan für sie und hat ihn auch für uns. Und er bringt uns ein Ziel. Er hat einen guten, einen sinnvollen Plan mit einem jeden von uns. Gott sieht weiter und er führt uns. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott glauben, auch wenn wir im Augenblick es nicht verstehen, es nicht sehen, es nicht einordnen können, dass wir Gott glauben, dass er einen guten Plan mit uns hat. Ich denke, jeder von uns hat ja so seine Vorstellung vom Leben. Und das ist ja auch okay, dass man sich auch überlegt, wie stellt man sich sein Leben vor. Und doch ist es so wichtig, dass wir das nicht verabsolutieren. Dass wir sagen, Gott, vor allem und zuerst wollen wir, dass dein Wille in unserem Leben geschieht. Und der ist vielleicht ganz anders, als du denkst. Dass wir ein Ja dazu finden. Dass wir uns dem lebendigen Gott anvertrauen. Dass wir unser Herz ihm öffnen, dass wir uns nicht verhärten. Ich möchte drei Punkte nochmal zusammenfassen, die hier an Zacharias und Elisabeth zu sehen sind. Erstens, Zacharias und Elisabeth führten ein gottgefälliges, ein gottesfürchtiges Leben. Und doch wurde ihr Herzenswunsch nicht erfüllt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das kann durchaus passieren und passiert immer wieder. Wir sollen da nicht gegen Gott hadern und sagen, ich lebe ja mit dir, bitte erfüll mir meine Herzenswünsche, sondern uns ihm überlassen. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, die Zeit des Wartens ist so schwierig. Und da passiert es leicht, dass wir uns verhärten. Dass wir da auf unser Herz achten, uns nicht verhärten lassen. Und das Dritte, dass wir es im Auge haben, Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und er hat die Fähigkeit, ihn auch zu verwirklichen. Vertraue ihm. Amen.